Hallo Jana Heinisch.
Hallo Julian Hutter.
Du merkst schon am Einstieg, passt auf, Freunde. Wir bieten hier exklusiven Premium-Content an, das wisst ihr, aus über 2,5 Jahre Antenne Allmann. Heute ist es aber so, ihr werdet es jetzt vermutlich schon an der Folgenlänge sehen, dass ich nicht so lang kann. Weil, liebe Jana Heinisch, heute nehmen wir an diesem Mittwoch auf, an diesem 2. Oktober. Es ist kein schöner. Ich war gerade draußen, es regnet. Und ich werde jetzt in dieser Folge alles machen, was ich jetzt sonst machen müsste, um mich auf den Tag vorzubereiten, inklusive Essen. Und deshalb habe ich es mit einem Sozialexperiment angefangen und habe mir hier eine Acai-Bowl geholt. Und ich bin ja gerade in München. Ich bin gerade im Glockenbachviertel. Und als ich hier gelebt habe, vor 8 bis 5 Jahren, von 9 bis 5 Jahren, gab es in München eigentlich keine so Berlin Breakfast Places. Weißt du, dieses typische mit Avocado-Brot und Acai-Bowl und Juices und was immer. Und es hat dann ein einziges im Glockenbach aufgemacht namens Wagner's Juicery. Und meine Ex-Freundin war damals sehr bewandert, solche Dinge ausfindig zu machen, hat uns da hin verfrachtet. Und dann habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben eine Acai-Bowl getestet und war wirklich verliebt. Und dachte, das ist ja das Beste der Welt. Es kann keine bessere Acai-Bowl als diese geben. So, dann, weil es wirklich sehr lecker war.
Aber es war die erste Acai-Bowl, die du je gegessen hast.
Die ich je gegessen habe. Und
aber wie
seitdem,
willst du dann wissen, ob es eine bessere auf der Welt gibt?
Ich konnte mir eben nicht vorstellen, dass es was Besseres in der Welt gibt. Das meine ich damit. So, jetzt bin ich aber seit 4,5 Jahren in Berlin und da ist das ja, kriegst du ja in jedem Straßenkiosk eine Acai-Bowl. Und jetzt wage ich das Live-Experiment. Ich bin extra heute noch in der Früh los und habe mir hier eine Acai-Bowl von eben Wagner Juicery. Keine Werbung an der Stelle. Brauchen sie auch nicht, weil 3 Wochen, nachdem die aufgemacht haben, war Joshua Kimmich mit seiner Freundin da, haben ein Foto gepostet und zack, in der nächsten Woche waren alle Preise doppelt so hoch. So. Ich habe sie hier, Jana, und ich mache das Live-Experiment mit dir. Ich frühstücke jetzt, ja, Nahrungsaufnahme wichtig. Aber ich will
es gibt
auch
Menschen,
wissen, ob
die haben
noch
da
so
krasse Trigger. Sagt dir das was? Menschen, die praktisch Kaugeräusche oder generell auch so laute Geräusche, die von Menschen von Körperfunktion sozusagen kommen, die das nicht gut aushalten können. Also ich sag schon mal eine Triggerwarnung. Ich weiß nicht, inwiefern Julian es schafft, gleich mal leise zu essen, aber ich merke das ganz oft, wenn ich selber Stories aufnehme. Und ich dachte, ich schmatze nicht, aber dadurch, dass das Handymikrofon halt so sensibel ist, hört man halt teilweise sogar das Kauen. Kau also ein bisschen weiter weghören und ich erzähle dir jetzt ein bisschen Gossip, okay?
Okay, aber ich will kurz das Hörleben. Ich komme ja vom Radio, Jana. Ich muss ja jetzt den Leuten, die das nur hören, sagen, was ich gerade vor mir habe. Also es ist eine Größe, ich glaube, ich habe so, ich weiß gar nicht, was ich gezahlt habe. Ich weiß nicht, ich hätte darauf achten müssen, was ich gezahlt habe. Aber es ist so eine Größe, die ist ordentlich. Die macht mich vermutlich satt. Und es ist, schau mal rein, liebe Jana Heinisch. Es ist, du hast hier so ein Homemade Granola, dann hast du ganz viel Früchte, unter anderem eine Feige, das finde
so
ich toll. Dann
Florian
hast du Brombeeren.
Jetzt so im Detail so Acai-Bowls erklärt, der Trend, der einfach vor 5 Jahren seinen Hype hatte. Das wäre so ein bisschen so, als würdest du jemandem jetzt erklären, wie Airdrop funktioniert.
Nein, aber ich will ja den Leuten das Hörerlebnis geben, was ich jetzt hier vor mir habe. Dann hast du, das mag ich nicht so gerne, Bananen, die aber nicht geschnitten sind, mundgerecht, sondern die sind so eine Viertel Banane und die liegt da einfach drin. Ja, da würde ich jetzt schon mal einen Abzug geben. Oder? Weil man muss es ja selbst wieder klein machen, klar. Nicht der große Aufwand, aber da gebe ich kurz Abzüge in der B-Note. Apfelschnitz auch nicht mundgerecht. Das wird mir gleich beim Sprechen so richtig zum Verhau. Und dann füge ich doof an, weil das kenne ich aus Berlin. Normalerweise in diesem Acai-Mousse, ist ja sehr süß, ist da immer noch zur Neutralisierung so ein Klacks Quark mit drin. Weißt du, das biegt sich immer so geil auf. Das sehe ich jetzt hier auch nicht. Also ich...
Also dafür, dass es mal die beste war und du vor 9 Jahren dachtest, das ist Heaven, ist es jetzt gar nicht mehr so geil, sagst du.
Ist das nicht spannend, wie Berlin mich versaut hat? So, jetzt rühre ich hier um und jetzt werde ich hier die gerösteten Mandeln mitnehmen mit diesem Homemade Granola und so ein Stück Blaubeer. Und jetzt hier live testen, Jana. Guck, du siehst mich an.
Ich sehe es. Mhm. Boah, Leute, ich weiß nicht, wie viele von euch noch zuhören, aber wahrscheinlich haben wir schon alle verloren.
Ja, wir lieben ja. Boah, kalt.
War die vorher im Tiefkühler oder warum ist die so kalt?
Keine Ahnung. Kalt.
Wahrscheinlich ist es so ein TK-Produkt eigentlich. Die haben da jetzt einfach eine Banane und ein paar Apfelschnitze drauf gezimmert und der Rest kommt einfach frisch aus der Tiefkühltruhe.
Okay, es ist nicht zu süß, es ist immer noch gut. Und eigentlich nur irgendwie das verkaufen, dass ich in der Sendung jetzt essen werde. Jana, wie geht's dir denn? 4 Minuten rum.
Ja, top. Danke dafür, Julian. Das war auf jeden Fall Qualitätscontent. Ich will kurz eine Nachricht vorlesen, die ich einfach super witzig fand. Ich weiß nicht, ob Julian sie genauso witzig fand oder sie nicht verstanden hat oder sie nur überflogen hat, aber ich habe eine Nachricht gekriegt von einer Followerin. Von
Frauenarzt.
Und die schreibt, genau, gerade erstmal den neuen Wochenkickstart beim Frauenarzt gehört, während ich eine neue Spirale bekommen habe. War, glaube ich, noch nie so froh über eine neue Folge von euch. Ablenkung pur. Dann habe ich ihr zurückgeschrieben, wie hast du das denn gemacht? Sorry, Frau Gynäkologin, können Sie mal Spotify Antenne Allmann anmachen? Und sie, nee, ich habe gefragt, ob ich Kopfhörer reinmachen kann, damit man diese ekeligen Geräusche nicht hört. Sie meinte am Ende nur, ich hatte zwischendurch das Bedürfnis, Ihnen zu sagen, alles gut, gleich geschafft, aber Sie haben mich ja gar nicht gehört. Und dann sagt sie weiter, am Anfang musste ich sogar noch schmunzeln, als Julian den österreichischen Akzent nachgemacht hat. Danach war dann vorbei mit Lachen, aber top, dass es euch gibt. Ehrlich, macht weiter so. Und ich dachte mir nur, was ist das für ein geiles, absurdes Bild, dass jemand einfach schön auf dem Gynäkologenstuhl liegt, breitbeinig, dem einfach komplett in der Gebärmutter gerade rumgefummelt wird, während wir bei dem auf den Ohren sind und Julian österreichischen Akzent nachmacht. Ich fand die Vorstellung einfach so geil.
Ja, finde ich auch cool. Und man muss wirklich sagen, diese Nachrichten machen es auch aus, warum wir das machen, was wir machen. Ich habe zum Beispiel, ich habe noch nicht geantwortet, aber liebe Grüße, ich habe es gelesen, hat mir eine Hörerin geschrieben. Es ist aber auch so witzig, dass ich aus dem Kontext dann auch herauslese, welchen Podcast sie von mir hören. Weil ja, sie schreiben das nicht explizit dazu. Ja. Ne? Aber die hört unseren Podcast und die meinte, dass sie jetzt mit ihrem Mann über Weihnachten nach London fliegt, weil ich immer so von London geschwärmt habe und habe mich gefragt, welche Hotspots es da gibt. Und die will quasi die Julian Hutter London Experience so ein bisschen miterleben. Und das finde ich total toll. Und wir haben schon mal vor einem Jahr, die Nachricht habe ich auch vorgelesen, hat so eine, das hat mich richtig gerührt. Ich will nicht sagen, dass ich Tränen in den Augen hatte, aber doch, ich hatte richtig Tränen in den Augen. Weil da hat mir so eine Hörerin ein Foto geschickt aus einem Café raus und die meinte, dass das so eine ganz spontane Aktion war, dass sie uns gehört hat, als ich gerade in London war und so angetan von meinem Reisebericht war, dass sie einfach mal spontan sein wollte, hat dann Flixbus oder Flug gebucht und ist jetzt auch hier in London und wollte einfach mal Danke sagen, dass sie das jetzt erlebt, weil ich das immer davon erzählt habe. Und diesen Impact, der wiegt dann doch höher als die Millionen von Euro, die wir in diesem Podcast verdienen.
Ja, das kann ich so nachfühlen. Mir geht das immer so, wenn mir Leute schreiben, dass sie eigentlich Flugangst haben, aber sich jetzt endlich mal wieder nach Jahren getraut haben zu fliegen oder dass sie sich das Wackelpudding-Beispiel, was ich immer nenne, immer vorstellen. Also heute Morgen hatte ich erst wieder so eine Nachricht, wo eine sagte, die macht viel Sport und Fitness und wollte irgendwie irgendwo hinfliegen und sie sagt, ich habe mich sogar gefreut auf den Rückflug, weil ich wusste, dass ich das jetzt auf einmal schaffen kann, weil ich das mir immer wieder so im Kopf vorgesagt habe und so deine Worte hatte und mir das alles durchgelesen habe. Und es ist irgendwie krass, wenn man darüber nachdenkt, dass das, was man selber erzählt, ein anderes Leben beeinflusst. Und da muss ich immer so an diesen Spruch denken, wenn nur ein einziger Mensch wegen dir lächelt oder wegen dir sich gut gefühlt hat, dann ist dein Leben es wert. Oder es wert gewesen. Und das finde ich so einen schönen Gedanken, weil man häufig, glaube ich, ich hatte heute Morgen auch erst wieder so eine Nachricht im Postfach, dann Leute, die irgendwie strugglen oder die sich gerade in der Welt nicht so richtig zurechtfinden und das Gefühl haben, nichts ist irgendwie richtig. Der Gedanke, dass wir das alle hier zum ersten Mal machen, das ist unser erster Versuch. Jeder, der lebt, lebt zum allerersten Mal und keiner hat eigentlich so den perfekten Plan. Ich glaube, der Unterschied ist halt nur, dass manche eben, auch wenn sie Angst haben, den Mut aufbringen, gewisse Dinge zu machen. Und manche lassen sich vielleicht von der Angst so ein bisschen überrollen. Aber mir hilft dieser Gedanke so oft, weil ich mir denke, oder auch meine Eltern, meine Mutter, Menschen, die uns irgendwie verletzen, zu wissen, dass auch die das alles hier zum ersten Mal machen, das hilft mir ganz oft.
Da will ich hineinstoßen an das Thema. Du kennst mich, ich neige nicht zur Esoterik. Mhm. Ich bin eigentlich Pragmatiker und Agnostiker. Ich war jetzt bei meinen Eltern ja zu Hause. Und da sind nochmal so alte Kindheitsgeschichten rausgeholt worden. Und ich war ja ein sehr krankes Kind. Das heißt, so mit 6 Jahren
bist du immer noch.
Ja, nein. Captain Obvious strikes again. So, ich war ja ein sehr krankes Kind und ich hatte immer so ganz krasse Fieberschübe. Das ist wirklich gefährlich, wurde mir schon ein paar Mal erzählt, sodass ich halluziniert auch habe. Mhm. Und Ich glaube nicht daran, also nee, pass auf, das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil meine Eltern waren ganz tolle Eltern und die haben mich immer davor bewahrt, irgendwas Schlechtes zu schauen. Also sie hätten mich niemals, und damals gab es ja noch nicht Netflix und Co., dass man so heimlich schauen konnte, damals gab es einen Fernseher und wurde die Hand aufgelegt und dann, wenn der warm war, wusste meine Eltern, dass ich heimlich ferngeschaut habe, habe ich es nicht gemacht.
Same.
So. Ja. Habe ich wirklich nicht gemacht und wenn ich Fernsehen schauen durfte, dann durfte ich nur 3 oder 4 Programme schauen. Will damit sagen, ich war ganz bestimmt mit 6 Jahren nicht daran interessiert, irgendwo eine Kriegsdoku anzuschauen. Mhm. Und dergleichen, also bis heute nicht, meide ich eigentlich dieses Thema. Und meine Eltern haben mir gesagt, dass ich damals mit 6 Jahren so halluziniert habe, dass ich gedacht habe, ich sei im Krieg und habe meine Eltern nicht mehr erkannt und habe Vokabeln benutzt, die man im Krieg benutzt und habe so beschrieben, was ich gerade sehe, wo die Frontlinie verläuft und sowas. Und das finde ich sau interessant, ob ich nicht vielleicht doch mal gelebt habe und einen Krieg miterlebt habe, weil woher sollen
Sechsjährige das wissen?
Wenn das wissen?
Das ist wirklich seltsam. Aber das gibt es ja total oft, ne? Wenn man auch sagt, so Kinder, es gibt doch diesen einen Fall, dass so ein 3- oder 4-Jähriger, der immer gesagt hat, dass er schon mal gelebt hat, also dass das irgendwie, ich weiß nicht, wie er das kommuniziert hat, aber dass er in einem Haus war, an einer Küste, das war irgendwie ein Amiland und dann sind irgendwann seine Eltern mit ihm zu dieser Küste gefahren, zu diesem Haus, das er beschrieben hat und das Haus gab es auch tatsächlich wirklich.
Krass.
Und es kam auch raus, dass dort tatsächlich vor x Jahren ein Kind gestorben war und es war so krass, weil ich mir halt manchmal denke, der war noch nicht in der Schule. Und natürlich haben Kinder super viel Fantasie und können sich viel vorstellen und ich glaube auch, dass Eltern halt ihre Kinder immer ernst nehmen wollen und deswegen natürlich auch jeden Strohhalm, den so ein Kind dann anliefert an Geschichte, versuchen irgendwie nachzuvollziehen. Aber es gibt halt wirklich Dinge, genau wie du mit diesem Fiebertraumbeispiel, woher weiß ein 6-Jähriger, der noch nie eine Kriegsdoku gesehen hat, was eine Frontlinie ist oder auch das Konzept von Krieg. Woher weiß ein 6-jähriges Kind überhaupt, was Krieg ist?
Ja, krass, also, oder?
Das ist schon krass, ja. Ich denke mir das auch oft.
Nachdenken gebracht.
Ja. Aber glaubst du grundsätzlich an ein Leben nach dem Tod oder bist du eigentlich so, nee, wir verrotten und das war's?
Das ist ja die ewige Frage. Und irgendwie habe ich mich damit abgefunden, dass es halt dann das dann war. Weißt du, dass wir halt eine Energie sind und ein Körper und wenn wir halt tot sind, dann ist die Energie halt irgendwo nicht mehr da. So. Aber keine Ahnung, weiß niemand. Und irgendwie hat es auch was Romantisches zu wissen, dass es danach irgendwie weitergeht. Würde ja auch so die Angst vom Tod nehmen. Ich glaube, viele glauben auch deshalb daran, weil sie sich eben in diesem Gedanken wohlfinden.
Boah, ich glaube, wir müssen für die Folge vorher echt so eine Triggerwarnung irgendwie nochmal ausformulieren. Weil auch so das Thema Tod und dein Schmatzen und so. Wir machen einfach so eine Liste an Triggerwarnungen.
Ich hoffe, das Schmatzen hast nur du auf den Ohren, weil du hörst mich ja über ein anderes Mikrofon als das, in das ich reinspreche. Und wenn ich rede, dann schmatze, dann versuche ich weit vom Mikrofon wegzugehen. Also ich hoffe, das ist nicht so drauf. Ja, aber können wir trotzdem gerne machen. Jan, ich will 2 Geschichten erzählen, die ich schon lange in meinem Kopf habe, die ich habe mir letztens den Wochenkickstart angehört und wollte das nochmal da sagen und dann haben wir uns wieder in diesem Wiesenwahnsinn verloren.
Ja, apropos Wiesenwahnsinn, das muss ich auch noch kurz sagen, erinnere mich daran, dass ich noch den Gossip aus dem P1 erzähle, weil wir haben auch schon eine Nachricht gekriegt bei Antenne Allmann, weil ich in meiner Story, als ich im P1 war, gesagt habe, den Gossip gibt's dann bei Antenne Allmann. Also das dürfen wir heute nicht vergessen, da wurde ich schon dran erinnert. Aber erstmal deine Geschichten, Julian.
Also, ich, auch aus steuerlichen Gründen, kaufe ich mir im Abstand von 3 Jahren, weil 3 Jahre kann man das ja absetzen, immer das neue iPhone. Ne, kann ich ja geschäftlich hernehmen, kann ich absetzen. So. Und das mache ich immer so. Und normalerweise wohne ich ja eher sehr nah am Apple Store, gehe dann dahin und sage, einmal das neue iPhone 13 Pro bitte in grün. Und dann schreibt er was auf sein Tablet. Und 5 Minuten später bekomme ich das, dann bezahle ich das und dann gehe ich. Immer im September. Immer. So. Jetzt ist es wieder soweit. Das neue iPhone ist rausgekommen, 3 Jahre sind vergangen. Ich habe meiner Cousine, weil die ist immer eine dankbare Abnehmerin, die kauft dann immer für einen sehr guten Freundschaftspreis mein altes iPhone ab und dann kaufe ich mir das neue. Und jetzt war ich in München und wusste, dass ich nicht weit zum Apple Store brauche und habe meiner Cousine schon geschrieben, ey, pass auf, ich bin gerade da, ich würde das Handy meinen Eltern geben, willst du es wieder? Und sie meinte, ja, voll gerne, ich PayPal dir. Und dann meinte ich, perfekt, ich gebe es meinen Eltern und kaufe mir morgen das neue iPhone. Gehe ich zum Apple Store und sage, einmal das neue 16 Pro, bitte.
Gibt's nicht.
Ja, haben wir nicht. Wie, das habt ihr nicht? Ja, haben wir nicht. Ist ausverkauft. Wie ist es ausverkauft? Ihr seid doch Apple, ihr wisst doch, wie viel ihr braucht. Nee, ist ausverkauft. Aber dann hat er mir so zugezwinkert und meinte, aber die neuen Lieferungen kommen immer morgens. Also um 9 öffnen wir und zwinkert mir so gönnerhaft zu, weil er es offiziell nicht sagen darf. Ich habe ein Gefühl, da kommt die neue Lieferung, kommst du vorbei. Und ich hatte den Zeitdruck, weil ich musste meinen 13er meinen Eltern geben, weil ich ja nur kurz hier bin. Und dachte ich, oh, okay. Dann wie so ein Knecht, wie diese Trottel, über die ich mich selbst lustig gemacht habe, die vom Apple Store gekämmt haben, um dann die Ersten zu sein, dieses neue iPhone.
Nein,
das gibt
hast
schon,
du nicht gemacht.
Gibt es ja schon lange nicht mehr. Habe ich mir den Wecker gestellt, bin um 8.30 Uhr los und habe mich dann, bin so um kurz vor 9 dann da angekommen und habe mich wie so ein Knecht in eine Reihe von Knechts gestellt. Die alle auch das neue iPhone haben wollen. Ich dachte, das gibt es ja nicht. Ich habe mich gefühlt wie in der DDR, wenn es irgendwo kurz mal Bananen gab, weil eine Marsche irgendwie im Westen falsch war. So, und dann stehe ich dann und dachte, ich glaube es, jetzt stehe ich da wirklich in dieser Reihe, es regnet.
Wann warst du da, um wie viel Uhr?
Ja, um so 9:10.
Mhm. Okay,
oder lass es 9:05 gewesen sein, ja.
Gut,
weil ich dachte, naja,
da
nein, auf keinen Fall. Und dann dachte ich, es gibt es ja nicht. Jetzt stehen wir hier an. So, und dann wurden die heiligen Tore geöffnet, man ist reingekommen und dann, die haben ja auch gesehen, dass wir da anstanden, ne? Die wussten, die haben rausgesehen und sehen, okay, da stehen gerade Leute an, die werden natürlich das neue iPhone wollen. Und dann kamen sie nicht auf die Idee, das einmal rauszugehen und sagen, Leute, wir wissen, weshalb ansteht, aber wir müssen euch enttäuschen, das neue iPhone ist nicht angekommen. Nee, die haben
Nein.
uns alle reingehen lassen. Hier, Knechte, hier, Apple-Jünger, kommt rein in die heiligen Pforten. Wir breiten unsere Arme aus. Wir müssen euch die nicht frohe Kunde übermitteln. Die neuen iPhones sind nicht gekommen. Der Gott himself, oben Steve Jobs, hat die Ladung nicht an seinen Jünger Steve Cook gegeben und der hat sie uns wiederum nicht gegeben. So, dann stand ich da an, nicht mal mit meinem Ziel erreicht. Dann bin ich da wieder rausgegangen. Dachte, das gibt, aber was wir jetzt hier machen können, wir können das neue iPhone bestellen.
Das haben sie
und
natürlich
dann
gehofft, deswegen genau. haben sie sich auch reingelassen, ja.
Ja, da meinte ich so, aber auf gar keinen Fall. Und ich dachte, das gibt es ja nicht. Also also.
Und weißt du was, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt gerade das alles gehört haben und kein iPhone haben, sondern Samsung, Huawei oder was weiß ich was, die werden so sagen, siehst du, Julia, selbst schuld, das kommt davon, wenn man einer Firma so, verstehe ja. ich auch das Argument. Ich habe mir so ein paar Testberichte durchgelesen, ich habe noch das 14er und habe dann festgestellt, das neue kostet ja ab einem gewissen Speicher 2000 Euro für ein Handy. Und
wirklich?
Es hat tatsächlich im Vergleich zum Vorgänger keinerlei Änderungen, sogar also der Arbeitsspeicher,
ja,
die Kamera,
gleich.
Es ist alles gleich, außer dass es diesen neuen Knopf gibt.
Richtig.
Aber ansonsten, so Betriebssysteme, es ist alles komplett das Gleiche. Teilweise haben sie einfach ein paar Buchstaben geändert, wenn du dir die komplette Beschreibung mal durchliest.
Kamera,
aber da dachte ich
besser,
mir,
aber,
was
ja.
ist das denn für eine Verarsche? Also klar, ich habe das 14er, für mich wäre der Sprung wahrscheinlich sinnhaft im Vergleich. Aber aus Prinzip, Julian, habe ich jetzt gesagt, nö, habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, ich werde bei meinem 14er demnächst einfach mal den Akku wechseln lassen. Weil das kannst du mittlerweile, glaube ich, für, weiß ich gar nicht, 100, 150 Euro. Und dann leck Arsch, ganz ehrlich.
Ja, pass auf, Jana, dann meinte ich auch so, okay, dann hätte ich jetzt gerne bitte das 15 Pro. Ist mir scheiße, weil ich habe die Berichte
was?
Ja auch gelesen. Ja, das verkaufen wir nicht mehr. Wie, das verkauft ihr nicht mehr hier? Ja, das verkaufen wir nicht mehr hier.
Hä?
Das wie, das verkauft ihr nicht mehr hier? Ja, nee, wir haben wir eingestellt. Wir verkaufen also noch das 16 Pro.
Aber
so,
online
seid ja solche.
Gibt's das, oder?
Ja, ich, genau. Aber das ist ja wirklich, ich dachte mir, oh, und ich bin ja, also alle, die sich jetzt sagen, ja, du dummer Trottel, ich gebe euch komplett recht.
Sehr gut. Ja, vor allem, es ist halt so krass, sie können es halt machen. Also, welche andere ja. Firma kann halt sagen, dass sie nach einem Jahr das Flagship aus dem Programm nimmt und das Neue rausballert und das Alte aber gar nicht mehr verkauft? Eigentlich niemand. Beziehungsweise aus dem Programm genommen stimmt ja nicht. Aber ich finde auch diesen, also es ist halt einfach ein Telefon. Also es ist wirklich ja so ein, es ist so ein, es geht nicht um die Funktion dieses Geräts oder um das. Das ist wie, als würde jemand, der fotografiert, sich jedes Jahr eine neue Kamera kaufen.
Nee, es ist völlig, völlig recht. Ich habe dir da auch die Gründe genannt und ich finde es auch, ich finde es auch cool.
Ja, aber das so mit dem Steuerlicht, das macht halt auch nur zum Teil Sinn, weil du könntest ja jedes andere Telefon genauso absetzen, ob das jetzt ein iPhone ist oder Peng.
Ja, richtig, absolut recht. Deshalb dachte ich dann auch, ja gut, dann kaufe ich eben das 15er. Ich bin jetzt auch nicht das Opfer, dass jetzt immer das Neueste haben muss. Aber man gibt sich, wie du richtig sagst, ja richtig in die Abhängigkeit. Ich habe eine Apple Watch, ich habe ein MacBook Pro, ich habe AirPods, ich habe ein iPhone, das funktioniert alles ineinander. Und das, man muss ja auch sagen, das funktioniert ja auch gut. Also die Teile funktionieren halt auch. Aber ich gebe auch allen recht und sage, ja, du bist halt auch so ein Apple-Jünger. Ja, ein richtiges Opfer bin ich. Ein richtiger Knecht war ich. Ein nasser Hund war ich, im wörtlichsten Sinne. Als ich mir in diese Scheißschlange ohne Regenschirm gestellt habe und dann nicht mal zum Satisfying Moment kam. Jana, jetzt erzähl bitte die P1-Geschichte.
Ich finde, wir sollten die Folge auch eine Schlange voller Knechts nennen. Ja. Findest du das gut? Ich schreibe mir das direkt hier auf. Eine Schlange voller Knechts. So, ich erzähle euch jetzt den Gossip. Und zwar waren wir ja auf dem Oktoberfest und für alle, die noch nie auf dem Oktoberfest waren oder die sich auch in München nicht so auskennen, es gibt eigentlich in München einen bekannten Club, das P1. Und ich gestehe feierlich, in meinen 30 Jahren, die ich auf dieser Erde wandle, war ich dieses Jahr das erste Mal da drin. Und mir wurde halt schon vorher gesagt, das P1 ist eigentlich eine Ansammlung voller Justusse und Maximilians und Söhnen von. Und tendenziell ist der Altersdurchschnitt im Vergleich zu mir wahrscheinlich nochmal deutlich niedriger. Und normalerweise läuft es dann auf der Wiesn so, dass wenn die Zelte irgendwann zumachen zwischen, weiß ich nicht, 21 und 23.30 Uhr, sprich die Leute da rausgepfercht werden, man dann irgendwie weiterziehen kann, auch eben in Lederhose und Dirndl, in irgendwelche Bars, Clubs, wie auch immer. Und das P1 ist halt Standardanlaufstelle dafür. Und dadurch, dass ja Betty und ich den ersten Tag auf der Wiesn eingeladen waren von einer PR-Firma, mit der wir da waren, hatten die wiederum natürlich auch Tische beziehungsweise so abgesperrte Bereiche in diesem P1. Weil man kann sich natürlich vorstellen, dass wenn alle dann dahin rennen von der Wiesn, das dementsprechend voll sein wird, die Schlange unfassbar lang draußen sein wird. Und ich finde, also mir persönlich macht Feiern auch immer nicht so richtig Spaß, wenn es so extrem voll ist, dass man sich kaum bewegen kann. Ich brauche immer ein bisschen Platz. Wir also dahin zum P1. Hat alles soweit funktioniert, waren irgendwann drin, es gab mehrere Bereiche und dann habe ich mir das Ding da erstmal von innen angeguckt und ich muss sagen, ich hatte das noch nie vorher, aber ich habe mich nicht zurechtgefunden. Ich war ein bisschen lost in diesen Wegen, in diesen Räumen, vielleicht lag das auch
überall
daran,
Spiegel
dass auch,
ne?
Was?
Überall Spiegel auch, verwirrend.
Ja, die Spiegel, das war gar nicht so, aber es gab so viele Gänge und dann teilweise sind die ja auch so, ist es ja wie so ein Rundlauf, wenn du zum Beispiel von den Klos kommst. Ich bin zum Beispiel aufs Klo gegangen, habe die Mädels irgendwie da stehen lassen und dann bin ich hinterher nach dem Klo falsch abgebogen, da bin ich eine Runde gelaufen und kam dann von der anderen Seite wieder bei den Mädels an. Also ist schon, wenn man noch nie da gewesen ist und vielleicht dann auch ein paar was mehr getrunken hat, ist es ein bisschen verwirrend. Naja, long story short.
War die Terrasse auch auf? Also ging's
da
auch
hatten,
hoch?
Okay. Da hatten unsere Leute auch einen Tisch unter anderem. Also einmal so hinter diesem DJ-Pult, aber das finde ich immer ehrlicherweise ein bisschen peinlich, wenn man da dann so, also weiß nicht, aus dem Alter bin ich einfach raus. Und dann halt draußen und das war auch ganz gut, weil gute Luft. Und irgendwann haben wir dann durch Zufall in diesem Wirrwarr an Räumen und Gängen und Areas entdeckt, dass es auch einen zweiten Raum gab. Und in dem lief halt nicht so langweiliger Haus, sondern halt so ein bisschen Oldies, sage ich mal, gemixt mit so einem EDM-Kram. Also war ganz gute Musik und man hat auch gemerkt, da war der Altersdurchschnitt deutlich höher, hört sich auch so doof an. Aber ne, die Leute hatten auf jeden Fall schon Haare am Sack und dementsprechend haben wir da dann uns aufgehalten. Und in dieser Area, wo es halt auch mehr Platz gab, wo Betty und ich halt auch dann so ein bisschen dance-mäßig Gas gegeben haben, ist mir jemand begegnet. Und zwar kennst du, Julian, die Geschichte vom Tinder-Schwindler.
Ja, natürlich. Der ist da gewesen.
Mir ist einfach 1:1 die Kopie des Tinder-Schwindlers begegnet.
Die
und
Kopie,
zwar,
weil der ist auch gerade zum Gefängnis.
Nicht der Originale, aber man könnte denken, es sei der Originale. Und zwar bin ich generell, das hat Betty mir gefeedbackt, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich ja noch nicht so lange Single bin und keine Ahnung habe, wie man so eine Situation handelt. Aber Betty sagt, oft wenn du angelabert wirst, Jana, bist du zu nett. ich bin zum Beispiel so, also wenn mich jemand anquatscht von der Seite, also wirklich spricht, jetzt nicht einfach so, wenn mich jemand so antanzen würde von hinten, das geht bei mir gar nicht so, dann drehe ich mich um, gehe weg und fertig. Aber wenn mich jemand anspricht, dann kann ich nicht einfach nur mich auf dem Absatz umdrehen, sondern dann möchte ich der Person zumindest ein wertschätzendes Gefühl geben und sagen, ich nehme dich als Mensch wahr. Ich habe zwar vielleicht jetzt kein Interesse, mich mit dir weiter zu unterhalten, aber ich trete dir respektvoll gegenüber. Und Betty sagt halt immer, dass du machst das zu viel. Du gibst Leuten nicht das Gefühl, dass du kein Interesse hast, sondern du bist dann 10 Minuten mit dem in Smalltalk und das ist deine Version von quatsch mich nicht an, aber du beherrschst es nicht so gut. Mich quatscht ein Typ an, ich glaube, der war sogar kleiner als ich, auf Englisch und hat, glaube ich, gefragt, ob wir aus München sind und hat dann irgendwie erzählt, er ist aus New York. Und bei mir ist es dann halt auch oft so, ich finde auch Geschichten von Leuten irgendwie interessant. Also selbst wenn ich den nach einem kurzen Scan abscanne und sage, offensichtlich nehme ich dich jetzt nicht mit aufs Hotel, denke ich mir, vielleicht hat er eine spannende Geschichte zu erzählen. So, wir sind ja auch so Menschen, wir sind ja immer auf der Suche nach spannenden Geschichten.
Ja.
Auf jeden Fall sagte er dann, er sei aus New York und er sei jetzt nur für die Wiesn irgendwie hier 4 Tage und wollte dann aber irgendwie tanzen und das habe ich dann auch so irgendwie ganz höflich so verneint und seine ganze Art und Weise, sein ganzer Habitus, du hast halt gemerkt, es ist einfach so ein Mensch, der, also große Klappe, nix dahinter. Und am nächsten Tag, als ich mit Betty nochmal zu den Abend hab Revue passieren lassen, sagt sie auch so, ja, du hättest dir mal seine Schuhe anschauen sollen. Und diese Hose, die der anhatte, ich so, wieso, was hatte der denn für Schuhe an? Und sie so, ja, so Gucci-Sneaker, die es aber gar nicht gibt, also so frisch aus der Türkei. Und so eine ganz, also Betty scannt halt auch so Klamotten super schnell von Leuten und kann dann irgendwie so einen Charakter daraus erstellen. Auf jeden Fall
aber
hat er
gefährlich.
Auch gefährlich, ja, aber sie macht das auf eine Art, glaube ich, die schlauer ist als meine, weil ich gucke halt gar nicht darauf. Ich bewerte Leute generell eher dann nach dem, was sie so erzählen. Aber klar, wenn die Leute dann halt viel Scheiße erzählen, so hast du mich halt dann irgendwie auch schnell an der Angel. Auf jeden Fall hat er halt dann irgendwie auch erzählt, dass er Schauspieler sei. Und ich habe super viele Freunde, die Schauspieler sind, denen du jetzt nicht klassisch an der Nase ansiehst, dass sie Schauspieler sind. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist er Schauspieler, who knows. Auf jeden Fall am nächsten Tag, Betty und ich haben nochmal drüber gequatscht, ich mache Insta auf, sehe, mir folgt eine neue Person mit einem blauen Haken. Und natürlich bist du immer dann neugierig, ich klicke drauf, ist das dieser Typ? Ich denke mir nur so, okay, weiß ich nicht, 130.000 Follower, keine Ahnung was. Und guck mir sein Profil an und das Profil besteht original aus so Fotos, wie du so ein Handgelenk zum Beispiel hast, mit so einer fetten Uhr dran und so einer Zigarre oder auch, also so richtig, richtig schlecht oder auch einfach so einem Selfie an einem Tisch sitzend, wo sich die Kerle dann immer so an den Hemdausschnitt so packen, so als wären sie jetzt so krasse Macher. Und er hatte als Beschreibung Schauspieler, Actor, Model drin. Und ich dachte mir, spannend, zufälligerweise ist es ja ein Feld, in dem ich mich nicht ganz wenig auskenne. Und dann kannst du ja unten, so wie wir das beim Podcast haben, auch zum Beispiel Websites verlinken oder Link zu irgendwelchen, weiß ich, anderen Seiten, die du so hast. Mhm. Und natürlich war ich neugierig und habe mir diesen Link angeklickt, weil ich mir dachte, was erwartet mich da jetzt? Weil der Typ sieht nicht aus, als wäre der ein klassisches Model. Und wenn er sagt, er ist ein Model, dann muss da, und da ist ein Website-Link zu irgendeiner Agentur angeblich, dann muss da ja, irgendwas muss da ja zu sehen sein. Diese Website war einfach der größte Scam, weil auf dieser Website waren einfach so schlecht gemachte schwarz-weiße Handybilder, wo er halt in so einem Hotelflur steht, aber wirklich, der Typ ist 1,60 groß oder so. Und ich dachte mir halt so, was ist das denn für eine angebliche Modelagentur, die halt dann so wirklich wie so Handybilder, wenn so 20-Jährige versuchen, so irgendwie nice Fotoshoots zu machen, die sind halt dann so auf dieser Website hinterlegt. Und ansonsten hast du auch gesehen, die Follower, die er angeblich hat, 130.000, das sind alles so Fake-Profile gewesen, also so komplett zugekauft. Dann hat er so ein Foto drin mit so einer Fliege und so einem schwarzen Anzug, wo ich mir denke, den hat er wahrscheinlich aus dem Faschingsverleih. Und ihr müsst bitte alle euch den Typ mal angucken. Auf Instagram.
Ich mach es jetzt.
Mach es bitte jetzt, genau. Also er heißt Brandon, also wie man spricht, B-R-A-N-D-O-N. Und dann
Skelner. J.
Und dann Selam mit Doppel-L. S-E-L-L-A-M.
Ja, hab ihn.
Hast du ihn?
Oh, wow.
Genau, oh, wow. Dann hat er so ein Highlight, was Mykonos 2 heißt. Und dann klick mal bitte jetzt auf diesen Link. Weil ich dachte mir halt in dem Moment, welcher Mensch, der sich wirklich mit Modeln, Schauspiel und diesem ganzen Kram auskennt, wird dieses Profil angucken, wird auf diesen Link klicken und wirklich denken, Junge, definitiv, du bist auf jeden Fall ein Model. Also auch diese Schwarz-Weiß-Bilder mit diesem Hut, den er dann da, und dieser Anzug, und ich dachte mir halt nur wirklich, jeder, der dein Profil 2 Minuten anguckt, sieht, dass du einfach von oben bis unten ein kompletter Scam bist. Wie kann man das Selbstbewusstsein haben, mit diesem Scam, den ich offensichtlich ausstrahle, halt auch zu Leuten zu gehen und zu sagen, ich bin Schauspieler und Model. Also in welchem Leben? Wahrscheinlich hat er irgendwann mal eine Statistenrolle irgendwo gehabt oder so.
Und ja, klingt jetzt auch super eklig, ne? Aber wenn du dir dann so, ich bin jetzt gerade bei Mykonos 2024 und wenn du dann da so die Stories aus seinem Hotelzimmer und so anschaust, dann siehst du halt auch, dass es jetzt kein High-Class-Hotelzimmer ist.
Habe ich nicht gesehen, tatsächlich.
Aber ich glaube, er denkt, dass es High. Ja, also das ist auch mit so einer schlechten Coverband und dann verlinkt er Louis Vuitton, weil an dem.
Oh nee, das ist so unangenehm.
Ja, das ist wirklich unangenehm. Genau. Ja gut.
Und da habe ich mir halt gedacht, dieser Typ ist ja, der hat ja ein echtes Leben. Also der hat ja eine echte Realität. Und der, vielleicht wohnt er sogar in New York und vielleicht ist er sogar aus New York deswegen zur Wiesn gekommen. Aber ich frage mich halt, wenn der so alleine ist mit sich selbst in einem Zimmer, was ist er dann für sich? Menschen, die so ihr komplettes Leben so faken und so darstellen und so Dinge erzählen über sich selber, die irgendwie nicht der Wahrheit entsprechen und versuchen, einfach so krampfhaft versuchen, etwas zu sein. Wenn die mit sich alleine sind, meinst du, die glauben das? Weil der strahlt auf mich aus, als würde der das wirklich denken. Guck mal, diese blaue Jeans mit diesem Sakko, wirklich wie in so einem Kostümverleih.
Ja, ich schaue es auch gerade an. Aber Jana, will nicht immer Klischees bedienen, aber kleiner Mann. Und, ja. kleine Männer drängen sie immer in die erste Reihe, weil sie in der zweiten nichts sehen. Weißt du? Und es ist fake it till you make it. Und ich glaube auch, also ich wollte die Geschichte eigentlich nie erzählen, aber jetzt erzähle ich sie doch. Es gibt einen Mann, den ich bei Antenne Bayern kennengelernt habe. Und ich dachte, dass er sowas wie ein Freund sei. Und ich werde ihm für immer dankbar sein, weil durch ihn habe ich meine spätere Frau kennengelernt. Mhm. Aber ich habe andauernd gemerkt, dass der ganz krass unsicher ist. Also der war klug, aber der hat immer mehr aus sich gemacht, rhetorisch, als was er eigentlich ist. Was ich schade fand, war eigentlich, mochte ich den total gerne.
Ja.
Und dann hat er ganz große Komplexe gehabt und es ist daran gegipfelt, dass ich dachte wirklich, dass wir gut befreundet seien und er hat mir da auch durch eine Zeit geholfen, als ich mich dass meine Ex-Freundin und ich uns getrennt haben und da war er immer wirklich, der war ein ganz ein toller Freund und dann waren wir einmal feiern. Und dann schaue ich zu ihm und alle haben eine richtig gute Zeit und er steht so mit Arme verschränkt neben der Tanzfläche und schaut so auf mich. Und dann gehe ich zu ihm hin und sage, ey Dicker, was ist los? Und er sagt zu mir, weißt du eigentlich, wie sehr ich dich hasse?
What?
Bei dir sieht alles so leicht aus. Du hast Erfolg im Beruf, du hast Erfolg, also ich zitiere ihn jetzt, du hast Erfolg bei den Frauen, es geht dir alles leicht von der Hand, du erklimmst die nächste Stufe federleicht und ich hasse dich dafür.
Aber hat er das auf so einer freundschaftlichen Ebene vielleicht
nein,
gesagt?
Nein, todernst. Todernst. Das hat auch genau zu dem gepasst, weil er da eben Arme verschränkend da stand an der Tanzfläche und richtig, und dann ist er einfach gegangen. Wir haben ihn an diesem Abend nicht mehr gesehen und irgendwann habe ich ihn dann darauf angesprochen, als wir mal mit dem Auto dann zu einem Dreh gefahren sind und dann meinte er, ja, und da hattest du richtig gemerkt, wie sehr ihm das gerade unangenehm ist und betrunken und bla bla bla. Also, und der Typ, der erinnert mich ganz krass an deinen Brandon J. Salem, die Bilder. Ich werde später mal das Profil zeigen von dem, von dem ich genau, es wird dich auch daran erinnern. Und dann ist er hat er wirklich so, er hat ernsthaft so gesagt, ja, da waren wir 24, er hat immer den Plan gehabt, mit 30 Millionär zu sein und am besten Bundeskanzler von Deutschland.
Bei Antenne Allmann, bei Antenne Allmann, sag ich schon, bei Antenne Bayern.
Antenne Bayern, genau. Und dann ist er nach dem 2-jährigen Volo dann auch gegangen und hat groß angekündigt, auf Weltreise zu gehen. Die hat dann so einen Monat gedauert und er war in Kroatien. Und dann ist er zurückgekommen, hat aber eine riesen Abschiedsfeier gehalten und genau. Und dann, übrigens total witzig, weil als Sophie und ich uns dann kennengelernt haben, haben wir richtig gemerkt, wie sehr ihm das ein Dorn im Auge ist, obwohl er uns gegenseitig vorgestellt hat, dass er dann auch richtig ekelhaft zu mir war und hinter meinem Rücken Dinge zu Sophie erzählt hat über mich, die überhaupt nicht gestimmt haben, weil ihn das so sehr gestört hat, dass ich jetzt da, ich glaube, weil er selbst auch auf Sophie stand, genau. Und dann, ja, ist die jetzt egal, genau. Und dann ist er wieder gekommen und hat angefangen bei so einer Firma, die so Werbefilme dreht. Also es kommt ein Kunde zu dir und sagt, ich habe das Produkt, ich würde gerne. Produktionsfirma, genau. Und jetzt sehe ich den so ab und an. Es gibt diesen berühmten Münchner Marketingkongress, die diese Firma, und dann haben sie so baulich und so eingeladen, dass sie da als Speaker auftreten. So dubiose Menschen. Und er ist dann auch Speaker. Und wenn ich so Bilder von ihm sehe, denke ich mir, oh Gott, Junge, das bist du doch überhaupt nicht. Das ist so richtig unangenehm. Auch mit Rollkragenpulli und Blazer. Und
wie du den so zeichnest und darstellst, könnte der auch so ein Versicherungsguru sein.
Ja, ja.
Oder so ein Schneeballsystem-Fuzzi.
Ja, ja, so richtig unangenehm. Und ich weiß aber, was das für ein unsicherer Typ ist. Und ich glaube, dass eben dein Brandon auch ein wahnsinnig,
bitte nenn ihn nicht mein Brandon, um Gottes Willen. Ja,
wahnsinnig unsicher ist.
Kann sein. Ich finde es generell, das ist mir aufgefallen, wenn Menschen mit dem, was sie haben, ein Gespräch starten wollen oder es ziemlich schnell zu diesem Thema kommt, das ist irgendwie so ein krasser Upturn. Das ist genauso wie bei mir. Mir ist es unfassbar unangenehm, wenn Menschen, die ich nicht kenne, sehr schnell herausfinden, dass ich irgendwie viel auf Social Media mache, weil ich dann immer das Gefühl habe, gleich mit dem klassischen Negativbeispiel eines Influencers bewertet zu werden und wahrgenommen zu werden. Und deswegen meistens versuche ich da drum rum zu schlawenzeln erstmal. Aber ich glaube, bei Männern ist es einfach häufig deren einfachster Hebel, den sie sich bedienen können, weil sie vielleicht auch damit oft Erfolg haben. Wir hatten nämlich, das fällt mir jetzt gerade ein, als wir dann, bevor wir ins P1 gefahren sind, standen wir erst draußen, weil wir uns auf unseren Shuttle oder auf das Taxi vielmehr gewartet haben. Und es hatte unfassbar doll geregnet, also wirklich in Strömen. Und wir haben uns, oder viele Leute haben sich bei so einer Bushaltestelle untergestellt. Und natürlich haben dann auch viele Dudes gleich das benutzt, um einen Move zu machen und dann Girls, die mit uns da bei der Bushaltestelle standen, anzuquatschen. Unter anderem wurden wir angequatscht von zwei Typen. Und ziemlich schnell kam das Thema auf Autos. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, es fuhr ein Auto vorbei und Betty hat irgendwie gesagt, oh, cooles Auto. Und ich meine, Betty ist ja wirklich die Person, die Auto-DNA so krass irgendwie in ihren Genen hat. Die hat sich von ihrer ersten Gage damals ja gleich irgendwie eine fette Karre gekauft, hat immer andere Autos, hat jetzt eine Rennlizenz, hat wirklich viele Kooperationen mit Autopartnern schon gehabt und hat auch einfach krass viel Ahnung von Autos. Sie wird angelabert von einem Typ mit einer richtig gut gefälschten Rolex am Arm. Und der Typ ist halt, hat halt direkt sein Handy draußen und zeigt ihr so Autobilder und sagt so, guck mal, das ist das Auto, was ich fahre und das ist das Auto, was ich habe. Und Betty halt scheiße cool. Ich hatte dazu eine Story in meiner privaten Freundin, weil ich das so von hinten gefilmt habe, weil ich es einfach so amüsant fand.
Ja, ich hab's gesehen.
Sie zeigt halt so ihr Handy und es sind aber natürlich massenweise Autobilder drauf. Und bei ihr ist aber der Unterschied, sie hat diese Autos halt alle irgendwann mal besessen oder gefahren oder es war ein Teil eines Deals. Und egal, was er versucht hat, egal, wie krass er nochmal, dann hat er auch so rangezoomt an so, hat einfach so Bilder von so teuren Uhren auf seinem Handy und hat immer so rangezoomt und sie hat halt das keines Blickes gewürdigt, sondern einfach so bei ihrem Handy so durchgeswiped und so, ja, das ist die Karre, die ich war, ja, das ist mein letztes Auto. Und ich dachte mir so, wie geil ist das? Weil wie oft muss bei ihm wahrscheinlich dieser Move schon so funktioniert haben, dann gerät er einfach an so ein Girl mit einer Rennlizenz, die halt wirklich mal Ahnung hat und du hast halt gemerkt, wie krampfhaft der immer weiter versucht hat, noch ein krasseres Auto und noch ein krasseres Ding zu finden und sie war halt so komplett unbeeindruckt und ich habe so gefeiert, weil das war einfach so, wie wäre es, wenn man so eine Konversation über Dinge, die einen bewegen, führen würde oder so? Okay, das ist jetzt nicht der Move, den du auf der Wiesn besoffen an der Bushaltestelle machst, ist mir auch schon klar. Aber es ist halt irgendwie schade, manchmal zu sehen, dass das die einzige Art und Weise ist, wie Menschen versuchen, andere Menschen von sich selber so zu überzeugen oder zu beeindrucken. Du bleibst ja nicht in Erinnerung, weil du dir ein Foto von einer Uhr gezeigt hast. Ich bitte dich.
Und also das würde ich auch niemals machen. Das ist ja äußerst unangenehm.
Ja, das ist richtig unangenehm.
Jana, du hast jetzt die Wahl, weil ich muss tatsächlich in spätestens 10 Minuten weg. Ich moderiere es dann im Wiesenzelt, wie du es letztes Jahr auch gemacht hast.
Letztes Jahr? Das ist 3 Jahre her. Ach so, nein, sorry, nein, du meinst war's. Bei Energy. Ah, du bist ja in München. Sorry, pardon, ja, habe ich auch gemacht letztes Jahr, stimmt.
Ja. Wollen wir reden? Und alles, was wir jetzt nicht besprechen, retten wir rüber in die Wochenkickstart. Der Anzeigenhauptmeister ist jetzt Millionär.
Was?
Ja, richtig. Der Enkel, das ist, finde ich, so krass. Das habe ich gestern auch auf Threads gepostet. Die
Tochter, ja, ich habe es gesehen.
Die Tochter von Courtney Love und Courtney Love und Kurt Cobain hat einen Mann, der ist der Sohn von Tony Hawk, Skateboard-Legende, und die wiederum sind jetzt verheiratet und haben einen Sohn bekommen. Das heißt, der Sohn ist der Enkel von Kurt Cobain, Courtney Love und Tony Hawk. Wie krass ist das denn? Und bestimmt ist die Frau von Tony Hawk auch irgendwas Besonderes, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ja. Aber wie krass ist das denn? Bitte?
Aber weißt du, also, ich glaube auch gleichzeitig, dass es schlimm ist. Ich glaube, das muss so schlimm sein.
Natürlich, ja.
Weil
es öffnet ja viele, viele Türen, aber es schließt auch einige. Ja,
das glaube ich auch. Und du wirst immer der Sohn von sein. Du wirst niemals irgendwie der Enkel, eigenständig, der Enkel dann in dem Fall sogar, ja, und der Sohn von ja auch auf eine Art und Weise. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, aus heutiger Sicht würde ich dann nicht tauschen wollen, glaube ich.
Nee.
Weil,
aber das finde ich echt krass.
Ja, es ist ein krasser Stressor auf jeden Fall, ja.
Peter Zwegert ist gestorben.
Traurig.
Hat was gemacht,
also Peter Zwegert, ich muss sagen, ich habe das richtig gern geschaut damals. Wie hieß das noch? Raus aus den Schulden.
Raus aus den Schulden mit Peter Zwegert.
Und ich habe das wirklich gern geguckt, auch schon als junger Mensch. Und ich muss auch sagen, ich habe einen Teil meiner Finanzraffinesse, würde ich sagen, auf jeden Fall auch aus dieser Sendung mitgenommen, weil dieses klassische, was ist dein Plus, was ist dein Minus, hat mich so oft daran erinnert, dass ich nie so einen Scheiß wie Leasingverträge oder nicht Dispo, wie heißt das? Doch. Dispo.
Doch.
Dispos. Sachen irgendwie, die man irgendwie dann Finanzierung, also abzahlen kann, habe ich nie gemacht, weil ich immer gesagt habe, ich habe dieses Plus und dieses Plus kann ich benutzen. Und wenn ich keine Kohle habe, dann kann ich auch kein Auto finanzieren, was ich mir nicht leisten kann. Und das hat mich so lange so weitergebracht, weil in der Zeit zwischen Germania und meiner Selbstständigkeit, als ich langsam angefangen habe, sage ich jetzt mal, ich nenne es jetzt mal Serious Money zu verdienen, bin ich ja immer noch so einen 20 Jahre alten Mazda gefahren. Und ich weiß, dass ich häufig von Freunden darauf angesprochen wurde, die meinten, Jana, du verdienst doch jetzt mittlerweile echt gut, warum fährst du noch diese alte Karre? Und habe ich gesagt, Leute, weil ich jetzt keinen Bock habe, mir ein Statussymbol zu finanzieren, wenn ich noch gar nicht weiß, was die nächsten Jahre bringen wird. Das war sozusagen diese Übergangsphase, wo ich noch nicht wusste, was wird jetzt passieren und Social Media und dieses ganze Ding und so. Und ich super lange und dann später, als ich dann Geld zur Seite gelegt habe, habe ich mir ja auch ein Auto gekauft und nicht finanziert. Und ich kenne halt super viele, die machen dann bei Mercedes dieses eine 1% Leasing, denen gehört die Karre nicht. Die müssen die hinterher, wenn es richtig schlecht läuft, rauskaufen oder super viel nachzahlen. Und um zurückzukommen, dieses klassische, was ist dein Plus, was ist dein Minus, hat mich so geprägt, weil ich auch häufig in der Zeit, zum Beispiel, als ich noch studiert habe, wo ich echt keine Kohle hatte und mit 50 Euro irgendwie klargekommen bin, da hat man sich das immer so wochenmäßig eingeteilt. Meine Mutter zum Beispiel hat das auch immer gepredigt, dass sie gesagt hat, zieh deine ganzen Fixkosten ab, guck, was überbleibt, teil das durch 4 und dann kannst du dir jeden Montag diesen Anteil und wenn du es bar auf die Hand machst, auszahlen. Und wenn du in der Woche sparsam warst und 10 Euro mit rübernehmen kannst, dann ist es gut. Und wenn das Geld alle ist, dann ist das Geld alle. Lern damit zu kalkulieren. Und ich finde auch, in Schule wird viel zu wenig über so Finanzen und so ein Thema gesprochen. Also so wirklich nachhaltig. Und wenn Eltern sich nicht die Mühe machen, ich meine, Taschengeld ist ja nicht nur da, um das Kind irgendwie über die Runden zu bringen, sondern auch, um dem Kind beizubringen, wie man mit Geld umgeht. Und es kommt viel zu kurz. Wie viele Leute ich habe, die so alt sind wie wir, die einen Berg voller Schulden haben.
Ja, das stimmt. Ich will ja dazu eine Geschichte erzählen. Ich war letztens einkaufen bei Warmland. Und dann war da so eine Stange mit Hemden und da war 50% oben drüber, so Sales. Mhm. Und an diesem Hemd, das war so ein Leinenhemd, so ein sehr schönes Leinenhemd, war kein Preis dran. Und dann dachte ich mir, naja, aber wie teuer kann es sein, wenn das 50% ist? Dann habe ich dieses Hemd genommen und so, weil ich ganz viele weiße Shirts habe, die sind dann auch schnell wieder durch, habe ich mir so ein, war auch 50%, das hat so 12 Euro gekostet. Mhm. Bin ich so zur Kasse und dann meinte sie so, ja okay, also das Hemd kostet 140 und dann haben wir nochmal 12 von, nee, bei dem Hemd ist ja 50% drauf. Und sie meinte, genau, die habe ich schon abgezogen. Also dann war das ein
280
Euro Leinenhemd.
Warmland?
Naja, Ja, Wormland ist ja nur die, ist ja wie Pieck und Kloppenburg, aber die haben ja Marken, die sie da drin verkaufen.
Das wusste ich nicht. Ich war da noch nie drin. Ich dachte immer, das ist eine eigenständige Marke. Und ich immer, die orientiert sich so auf einer Höhe wie Hilfiger.
Mm-mm. Wormland ist nur, nur das Geschäftshaus.
Ach was, okay, gut, hab wieder was gelernt.
Genau. Windsor heißt die Marke, von dem das Hemd ist.
Ah, okay, ja, gut.
Ja, genau. So, und dann wollte ich mir aber die Blöße nicht geben und meinte, ja, okay, dann bitte alles
oh,
in die Tüte.
Oh, diese Käufe aus Peinlichkeit heraus, oh, übel.
So, und dann habe ich das gekauft und bin zur Tür und da stand da so ein Schrank an Security-Typ und ich gehe durch die Schranken und es piept. Oh, bin ich jetzt ein bisschen eilig, dann mache ich die Tüte auf und dann sieht er, dass an diesem T-Shirt, an diesem 12-Euro-T-Shirt noch der Teller dran hing, der eben ausgelöst hat. Und dann hat er mich so grimmig angehört, what the fuck is that? Und ich so, bro, listen, that shirt was 140 euros. And that shirt was 12 euros. And you think I stole that 12
ja, gut,
euro
woher,
shirt?
Woher soll er es wissen in dem Moment?
Ja, genau. Dann hat er auch noch so, dann so, ja, yeah, man, you're right. Und dann bin ich wieder zur Kasse vor. Dann haben sie diesen Clip abgemacht. Und dann bin ich wieder gegangen. Aber was ich damit sagen wollte, ist, diese Psychologie, dass man dann sagt, fuck, eigentlich habe ich ja gar nicht vor, wenn da, also jetzt mein 280-Euro-Hemd, auch wenn das gerade 50% ist, zu also leisten, aber man will sich dann die Blöße nicht geben und sagen, ja, dann nicht, dann
ist
es mir
mehr.
Zu teuer.
Habe ich wirklich nicht. Also ich verstehe, dass das bei vielen Menschen so ist. Ich habe das noch nie nachvollziehen können, warum. Aber ich denke mir nur so, auf gar keinen Fall. Also, ja. Nee. Ja. Vor allem dieses Hemd ziehst du ja dann wahrscheinlich später überhaupt nicht mehr so organisch gern an, weil du jedes Mal Angst hast, da einen Fleck drauf zu machen oder
ich
sonst
komm
was.
Ich komme drauf, Jana, weil ich gestern mit meinen Eltern mit diesem Hemd beim Inder war und mir so eine Grüße Pfeffer
ja, Klassiker.
Drauf gemacht habe.
Vor allem aus Leinen, das geht ja auch bekanntlich super gut wieder raus. Oder hat deine Mama dann Waschheck gehabt?
Nein, wir waren ja im Restaurant, ich bin dann hierher zu dieser Wohnung gefahren. Das heißt, ich werde das dann zu Hause in die Reinigung geben.
Gut. Ja, wenigstens etwas. Julian.
Ja, nee, ich muss los.
Danke für diesen Wortbeitrag heute. War schön mit dir.
Das fand ich auch. Ich finde, wir haben es noch drauf. Ich muss noch so viele Sachen, muss ich in den nächsten Wochen mit dir besprechen. Unter anderem meine Leidensgeschichte. Ich teaser so an, wo der Kaffee-Einstein-Mann gedacht hat, er bedient mit mir einen obdachlosen Drogen-Junkie. Diese Geschichte will ich nächsten Montag erzählen.
Schön, Julian.
Oder?
Sagt, dass es uns
Freunde,
gibt. Gebt uns 5 Sterne
abonniert
bei Apple Podcast.
Wir haben euch ganz arg lieb.
Diana. Und der Julian.
Wir haben es noch drauf. Tschüss.
Tschüss.